Manchmal wird man gezwungen, etwas zu sagen, was ich mir überhaupt nicht vorgenommen habe. Vor 2 Jahren war in Dresden eine Veranstaltung, da wurden irgendwelche bekannte Leute geehrt und die bekamen eine Medaille. Und da mussten die anschließend sich ja auch bedanken dafür. Und dann stand auf einmal ein junger saudischer Prinz, weißes Gewand, hier so schwarze Röckel, der stand auf und ging ans Mikrofon. Da habe ich gedacht, jetzt bist du doch mal gespannt, was der
muslimischer Prinz, muss ich von ausgehen, dass er Muslim war, der sagte, wenn jemand geboren wird, dann kommt er nackt auf die Welt und er weint. Und wenn er nicht weint, kriegt er so ein paar auf den Po geschlagen. Aber die Leute, die drumherum stehen, die freuen sich alle, dass ein neues Kind wieder auf der Welt ist. Und dann sagt er, und wenn dann der Mensch von dieser Erde weg muss, dann soll es umgekehrt sein. Dann sollen die Leute drumherum weinen, das haben wir eben gehört, von dem Kurt habe ich gehört, aber das Kind, was Erwachsener ist, das muss sich dann freuen. Das heißt also mit anderen Worten, man hat etwas erlebt, was auch in der letzten Stunde noch Bestand hat und einen dazu bringt, dass man dann auch froh sein kann. Ich möchte uns heute Morgen 3 Hauptmänner vorstellen. Einmal den Hauptmann von Kapernaum. Der Mann, der hatte einen unwahrscheinlich großen Glauben. Der sagte, Herr Jesus, du brauchst gar nicht zu kommen, es genügt, wenn du ein Wort sagst, dann wird mein Knecht gesund. Da fehlt uns ja oft dieser Glaube, mir zumindest. Und der zweite Hauptmann, den ich anführen möchte, den kennt ihr auch alle. Das ist der Hauptmann von Köpenick in Berlin. Karl Zuckmayer hatte diese Novelle geschrieben und ich staune darüber, dass dieser Karl Zuckmayer scheinbar auch etwas begriffen hatte, was mit Leben und Sterben und mit Ewigkeit zu tun hatte. Karl Zuckmayer lässt diesen Wilhelm Vogt, der ja im Gefängnis war und dann entlassen wurde, aufs Amt gehen und möchte einen Ausweis haben. Und dann sagen die zu Kaiserszeiten, lieber Vogt, das geht nicht, du musst erst eine Wohnung haben. Und dann geht er zum Wohnungsamt, dann sagen die, das geht nicht, du musst erst einen Ausweis haben. Das ist also, ob eine Katze sich in den Schwanz beißt. Er kam nicht klar, er hatte keine Wohnung, er hatte keinen Ausweis. Und dann war er bei seiner Schwester untergebracht und steht bei seinem Schwager im Wohnzimmer. Und dann sagt er zu seinem Schwager, ich versuch's mal, wie der Berliner das sagt, ich kann's natürlich nicht gut. Weißt du, irgendwann stehst du vor J. Und dann fragt dich J, Wilhelm, was hast du aus deinem Leben gemacht? Wieder die gleiche Frage, die dieser Prinz auch gestellt hat. Und heute Morgen sagt er vielleicht auch, der Jesus zu dir und zu mir, was hast du aus deinem Leben gemacht? Und dann sagt der Wilhelm Vogt, und dann muss ich sagen, Fußmatten habe ich gemacht im Gefängnis. Und dann sagt Gott, Wilhelm, das ist zu wenig. Wir sind alle, wenn ich so in die Runde blicke, bis auf ein paar junge Leute, so in einem Alter, wo man sich mal überlegen muss, wie ist das denn mit mir? Was habe ich denn im Leben geschafft? Und dann kann man so vieles vorweisen. Dann kann man sagen, ich habe im Beruf das geschafft und in der Familie so viel geschafft. Letztlich ist die Frage, was erwartet mich, wenn ich vor Gott stehe? Habe ich dann den Herrn Jesus, der mich an die Hand nimmt, so wie es in Psalm 73 steht, er nimmt mich bei meiner rechten Hand. Ich nehme an, die meisten von uns sind Rechtshänder. Da packt der Jesus dich fest, damit du mit deiner rechten Hand, wo du so alles mit selbst machen wolltest, nicht mehr selbst was machen kannst, sondern ganz dem Herrn Jesus das überlässt. Und der Jesus muss zwangsläufig ja seine linke Hand nehmen, wenn er meine rechte Hand nehmen will oder deine. Das heißt, seine Hand bleibt frei. Er kann weiter für mich das tun, was gut für mich ist. Das war so ein Schlenker. Jetzt kommt der dritte Hauptmann. Und das ist das, wo wir heute Morgen vielleicht auch mal intensiver darüber nachdenken. Jetzt habe ich ein Problem. Es ist schon halb und es könnte sein, dass es sonst zu lang wird. Deshalb erlaubt mir, dass ich nicht den Text vorlese. Der steht in 2. Könige 5. Wenn ihr also es aufschlagen wollt, 2. Könige 5, 1, folgende. Auch eine bekannte Geschichte, das ist der Feldhauptmann Naaman. 2. Könige 5. Da lesen wir, dass dieser Hauptmann Naaman ein trefflicher Mann war. Hoch angesehen, wahrscheinlich auch sehr reich. Und sein König, der hat sehr viel von ihm gehalten. Und dann steht so ein kleiner Nebensatz, aber er war aussätzig. Ich bin also sehr oft in Rumänien gewesen und bin dort heimlich damals in einem aussätzigen Lager gewesen. Das gibt es übrigens heute noch, das heißt Tigelech. Das ist im Donaudelta. Damals durfte man normal nicht dahin, heute kann man das. Das sind Leute von 17, 18 Jahren bis ins hohe Alter, die Aussatz haben. Die haben keine Nase mehr im Gesicht, die haben keine Ohren mehr, keine Finger mehr, keine Zehen mehr. Das hat der Aussatz alles weggefressen. Und das ist eine Folge der Aussatz von Unsauberkeit, von Schmutz. Und so hat dieser Hauptmann auch dieses Problem, er war nach außen hin wunderbar, aber er hatte Aussatz. Und ihr Lieben, wir wollen heute Morgen uns mal selbst dahinstellen und sagen, wie ist es mit mir? Ich glaube nicht, dass jemand heute Morgen hier ist, der Aussatz hat. Aber wenn in der Bibel von Aussatz gesprochen wird, dann meint die Bibel Sünde. Liebe Schwester und lieber Bruder, wir müssen uns dieser Frage auch im Alter stellen, auch als Gläubige. Wie ist das mit mir? Scheine ich nach außen hin der wunderbare Mann, der Berthold aus Aalschen, aber ist innen drin vielleicht doch Aussatz, Sünde? Stehe ich nicht auch da, dass ich nichts vorzubringen habe, gar nichts wie der Wilhelm Vogt? Und dann passiert etwas Wunderbares. Die Frau von dem Naaman, die hatte eine junge Israelitin, die war verschleppt worden. Und die Israelin, die geht zu der Frau und sagt, Herrin, wenn doch mein Chef, mein Herr, wüsste, dass in Israel ein Prophet ist, der ihm helfen könnte. Stellt euch das vor, jetzt kommt das Zweite, was wir uns merken müssen. Da ist also eine junge Frau, die normal Hass und Zorn auf die Aramäer haben müsste. Aber sie denkt daran, da ist jemand, dem ich helfen kann. Ihr Lieben, wenn wir wissen, dass Menschen verloren gehen ohne Jesus und sagen es nicht, dann sind wir schuldig. Wenn wir ein Medikament gegen Krebs hätten und sagten es nicht denen, die an Krebs erkrankt sind, dann würden wir schuldig. Wenn wir in unserer Familie Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder haben und sagen denen nicht von Jesus, dann werden wir schuldig. Und deshalb ist diese Magd ein großes Vorbild für uns. Die legt alles auf Seite und sagt, ich muss das weitersagen. Ich habe bei mir in Dienstags habe ich eine Sportgruppe, da halte ich schon immer die Andacht. Da ist ein junger Mann aus Eritrea, Potschwatz. Und der Masur, der kam zu mir und sagte, ich muss jetzt die B1-Prüfung machen. Das ist, dass man Deutsch kann, schreiben kann, sprechen kann. Und dann habe ich der Kreis von jungen Männern stand um mich herum, gesagt, jetzt wollen wir ein Experiment machen. Der Masur ist Muslim. Aber der Masur, dem biete ich an, dass er zu Jesus betet, dem Sohn Gottes, was die Muslime ja überhaupt nicht vertragen können. Aber sie müssen sich ja bei mir anhören. Und der Masur, der betet zu Jesus, dass er geholfen bekommt bei der Prüfung. Und ich verspreche, dass ich für den Masur bete. Und dann wollen wir mal sehen, was dabei rauskommt. Experiment. Nächsten Dienstag sage ich, Masur, wie war es? Ich weiß es noch nicht, das dauert noch 3 Wochen. Nach 3 Wochen kam der Masur so an. Dasselbe Experiment habe ich bei dem Hamid gemacht. Der sagte mir sogar, ich habe es meiner Mama erzählt. Immer Muslime. Wir müssen es weiter sagen. Wir dürfen da keine Vorurteile haben. Und wenn uns Menschen begegnen und erst recht bei uns in der Familie, dann müssen wir es weiter sagen. Ein Leuchtturm ist was Wunderbares. Der leuchtet kilometerweit ins Meer hinein und alle Menschen können sich danach richten. Aber am Fuße des Leuchtturms ist es dunkel. In unseren Familien müssen wir hineinleuchten. Und ihr habt eben gehört, dass ich Geburtstag hatte. Wir haben gestern zusammengesessen. Ich habe alleine jetzt 16,5 Urenkel. Das ist eine riesengroße Familie. Wenn ich denen das nicht sage, wenn die das nicht wissen, wenn die nicht auch die Hände falten lernen, dann bin ich furchtbar schuldig geworden. Das müssen wir weiter sagen. Ja, und jetzt hat er das gehört, der nahe Mann. Und wenn der sowas hört, das kann man sich ja vorstellen, der läuft sofort zu seinem König und sagt, Herr, ich habe gehört, in Israel, da ist jemand, der mir helfen kann. Und der König, der weiß ja nicht, was er machen soll. Der sagt, weißt du was, ich schreibe dir einen Brief an den König von Israel und du nimmst 10 Zentner Silber mit und Gold und wunderbare Kleider und den Brief. Und dann gehst du in Israel zu dem König. Und der Naaman macht sich auf mit seinen Knechten und das ist eine kleine Karawane gewesen, zu dem König von Israel. Und der König von Israel liest den Brief, da zerreißt er seine Kleider und sagt, ja, bin ich denn Gott, dass ich jemanden gesund machen kann? Unmöglich, ich kann das nicht. Und da ist der Naaman sehr enttäuscht. Ich kann mir das vorstellen, es war ja seine letzte Hoffnung. Aber der Elias, der Prophet, der hatte gehört, dass da so etwas passiert war, dass der König machtlos war und der Naaman hoffnungslos. Und da schickt er zu dem König und sagt, schick den Mann zu mir. Mein Herr, mein Gott kann helfen. Sind wir eigentlich in unseren Familien und auch in unserem Bekanntenkreis, in unserem Umkreis, in unseren Orten, wo wir wohnen, bekannt dafür, dass man bei uns Wegweisung finden kann, dass man bei uns jemanden findet, der einem weiterhelfen kann. Und der Naaman, der wird jetzt mit seiner ganzen Bagage, sag ich mal, zum Elias gebracht und klopft unten an die Tür und sagt, so und so ist es mit mir, letzte Hoffnung. Wo laufen wir denn hin, wenn wir so eine letzte Hoffnung haben? Ich weiß von meiner Frau, wie die an Krebs erkrankt war. Wenn mir einer gesagt hätte, irgendwo in Deutschland oder auf der Welt wäre jemand, der ihr geholfen hätte, da wäre ich doch hingefahren mit ihr. Und so steht er vor diesem Propheten, seinem Haus. Und was macht der Elias? Der sagt seinem Diener, geh hin und sag dem unten an der Türe, er soll in den Jordan gehen, sich 7-mal untertauen, dann wird er rein. Das kriegt der Feldhauptmann, Naaman gesagt, der normal gewohnt war, selbst Kommandos zu geben. Der kriegt gesagt, geh in den Jordan. Und genau so empfindet er das und sagt, wer bin ich denn? Ich hatte doch wirklich gedacht, er wäre zumindest an die Tür gekommen und hätte seine Hände auf mich gelegt, da wo ich meinen Aussatz habe. Aber so, nee, das mache ich nicht. Bei mir in Damaskus, das sind auch Flüsse, die sind besser wie der Jordan. Ich brauche nicht in den Jordan. Da wird einem angeboten, dass er gesund wird und er nimmt es nicht an. Ich frage jetzt mal einfach, ist denn einer unter uns, der es auch noch nicht angenommen hat? Wo der Jesus schon so oft immer wieder gesagt hat, du musst ganz mein Kind werden. Du bist derjenige, den ich einmal beim Vater an die Hand nehme und sage, Vater, lass ihn rein, er gehört zu mir. Wir brauchen den Herrn Jesus ja alle so. Alle. Da ist auch keiner, der jetzt hier sitzt, und das wage ich einfach zu sagen, der ohne ein bisschen Aussatz wäre. Wir brauchen den Herrn Jesus, der am Kreuz von Golgatha für dich und für mich gestorben ist, der dich und mich mit Namen kennt. Stellt euch das vor, jeder von uns ist bekannt beim Herrn Jesus mit Namen. Und jetzt in diesem Augenblick sitzt er beim Vater und spricht über dich, nicht über uns, sondern, ich sage das mal in Klammern, das böseste und schlimmste Wort, was es gibt, das ist das Wörtchen wir. Allerwegen wird gesagt, wir Christen, bei Beerdigungen, wir Christen, das stimmt doch nicht. Wir sind doch nur die, die wirklich erlöst, erkauft, Gottes Kinder sind. Und dann zieht er wieder zurück. Aber er hatte Knechte, die waren scheinbar klüger, wie er dir sagten. Herr, stell dir mal vor, der hätte etwas ganz Großes von dir verlangt. Dann hättest du doch ja gesagt. Und jetzt verlangt er nur so wenig. Versuch's doch mal. Heute Morgen die Botschaft auch. Versuch's doch mal. Dieser saudische Prinz, wo ich eben von erzählt hatte, der von dem Baby da gesprochen hatte, der hat noch ein kleines Beispiel gesagt, was auch für mich sehr wichtig geworden ist. Er sagte, da war ein Wald, der brannte, lichterloh. Kein Mensch konnte es löschen. Aber ein kleines Vögelchen ist immer zum Fluss geflogen, hat den Schnabel voll Wasser gemacht und auf das Feuer geworfen. Dann haben die Leute gesagt, hör mal, du bist aber sehr dumm. Dieses kleine Schnäbelchen bewirkt doch gar nichts. Und da sagt der Prinz, aber das Vögelchen hat gesagt, ich hab's aber versucht. Liebe Schwester, lieber Bruder, wollen wir es nicht auch versuchen? Versuchen, selbst uns retten zu lassen. Der Naaman ist in den Jordan gegangen, hat sich 7-mal untergetaucht und ist rein geworden. Und du und ich, wir dürfen erlöste Gotteskinder sein. Ich hatte mir wieder so viel aufgeschrieben. Manchmal braucht man das ja auch nicht so. Ich möchte uns zum Schluss noch so ein paar Stichpunkte sagen, wo wir uns Gedanken darüber machen. Gott nimmt die Unannehmbaren an. Ich weiß nicht, in welcher Situation du jetzt bist. Ich sag mal du zu uns allen. Wenn du unannehmbar bist, wenn du meinst, alle Leute haben an mir was auszusetzen, wenn du dir alleine vorkommst, dafür ist gerade der Heiland da. Gnade unseres Herrn Jesu ist also die größte Müllvernichtungsanlage, die es auf der Welt gibt. Der ganze Müll aus deinem und meinem Leben kann beim Herrn Jesus entsorgt werden. Damals, als der Euro eingeführt wurde, da wurde eine Bad Bank gegründet. Da konnte man die faulen Wertpapiere alle abgeben. Da ist eine Bad Bank beim Herrn Jesus, da kann man alles abgeben, was einen belastet. Und wenn man älter wird, dann denkt man ja daran, was man so alles im Leben mal falsch gemacht hat auch. Da fällt einem vieles ein. Da dürfen wir es abgeben. Und dann der fröhliche Tausch. Er, der Jesus, nimmt meine Sünde und ich seine Gerechtigkeit. Unfassbar. Unfassbar. Und ich weiß ganz genau, im Himmel wird es einmal ein Jauchzen und Jubilieren geben, weil wir erst da begreifen, was der Jesus für uns getan hat. Ich gehe mich nichts mehr an, weil der Jesus mein Herr ist, weil der Tausch da vollzogen ist. Gott sagt zu seinem Sohn, du sollst Berthold Röser heißen. Gott sagt zu seinem Sohn, du sollst, nimm deinen Namen dabei. Ist das nicht herrlich? Wenn wir einmal vor unserem Vater stehen und der Jesus steht uns zur Seite, dann dürfen wir wirklich auch dann noch froh lächeln. So soll es dann sein. Wir reden von unseren Sünden, das ist verkehrt, wir sind keine Sünder mehr. Wir sind erlöst von unserem Herrn. Unsere Sünde muss seine Sünde werden, sonst sind wir verloren. Wir müssen einfach zu unserem Herrn gehen, wie der Naaman zum Elisa gegangen ist. Wir sind friedlose, wir sind mittellose Menschen und hoffnungslose. Und aus dieser Losigkeit dürfen wir heraus, auch heute Morgen von diesem Text her, nicht von mir, sondern von dem, was der Jesus dir ins Herz gibt. Nur Gottlose wollen nicht, dass er über mich herrsche. Er soll über uns herrschen. Wie kann Gottlosen geholfen werden? Davon leben wir. Da kommt ein armer Sünder her, der gern ums Lösgeld selig wäre. Bischof Lilje war auf einer Tagung in Hamburg und dann haben Leute ihn gefragt, sagt mal, worum geht es bei euch denn hier eigentlich? Und da sagt der Bischof, ein gelehrter Mann, lieber Gott, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Kindergebet, aber wichtig, das ist unsere Losung. Lieber Gott, Herr Jesus, mach mich fromm, dass ich in den Himmel komme. Jesus, Gott, nimm die Unannehmbaren an, dich und mich. Wir können nur Halleluja sagen. Und wir könnten vielleicht auch noch mal lernen, so wie manche Pfingstgemeinden, laut Amen zu sagen. Bei solch einer wunderbaren Botschaft. Soll ich jetzt noch beten? Ja. Herr Jesus, du bist es, der heute Morgen uns etwas sagen will. Hilf, Herr, dass wir offene Herzen haben. Offene Hände, damit du uns festhalten kannst. Herr, und schenke uns fröhliche Herzen. Gib, Herr, dass wir den Rest unseres Lebens an deiner Hand dir zur Ehre leben. Danke, dass du für uns alles getan hast, am Kreuz von Golgatha, auf dich genommen hast, all unsere Schuld und unsere Sünde und dass du uns auch jetzt noch immer lieb hast, obwohl wir gar nichts vorzubringen haben. Herr, danke für deine Liebe, für deine Güte. Ich bitte dich, dass du uns segnest, auch gleich, wenn wir zusammen dein Mahl einnehmen. Segne, behüte und bewahre uns von allen Seiten. Und Herr Jesus, segne auch unsere Familien, Kinder, Schwiegerkinder, Enkel und Urenkel. Herr, segne uns alle. Amen.